Diese Episode wird euch präsentiert von Cyclite, das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt.
Okay, ja.
Das ist das eine. Und er hat sich so abgehauen, weil gestern habe ich geredet mit ihm, wir machen immer die Pause falsch. Wir müssen sagen, herzlich willkommen, bla bla bla, Podcast Christoph Strasser-Gaschitzer. Und dann Pause lassen für die Musik, bevor wir halt anfangen zum Quatschen.
Okay, nicht nach den Namen.
Nein. Doch, okay, ja. Nach den Namen.
Nach den Namen, nicht nach herzlich willkommen, so wie ich es immer
mache. Richtig.
Herzlich willkommen.
Wenn man okay, beide Namen gesagt hat, dann bewusst Pause machen.
Okay, ja.
Weil er lacht schon immer so, wenn er es schneidet, weil wir immer an der falschen Stelle Pause machen. Wir machen immer vorher die Pause.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Nein, der Ton hat die Pause.
Jetzt habe ich mich konzentriert, dass ich die Pause mache und jetzt die Pause gemacht, obwohl sie noch eingehört. Okay, nochmal bitte.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Podcast zum Transcontinental Race mit dem zweiten Teil.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Und jetzt kommt die Pause. Gut, das war ein bisschen holprig. Schieben wir es auf die Hitze, ist egal.
Diese Pause zu machen, damit die Musik gespielt werden kann, hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Auf jeden Fall sind wir heute beim zweiten Teil des DCR-Podcasts von 2026.
Ja, und wir haben jetzt nicht zwei Folgen hintereinander aufgenommen, das heißt ein bisschen ein Tag dazwischen. Du hast gerade vorher gejammert, du bist jetzt wieder voll im Training, also jetzt ist es vorbei mit Lockerfahren. Du bist heute Rate of Perceived Exhaustion, oder wie das heißt, RPE, 9 von 10 hast du heute gehabt im Training.
Ja, 10 ist eigentlich so hart, das gibt man eigentlich fast nie. 9 von 10 ist schon ziemlich das Höchste, was es gibt. Das ist so ein 20 Minuten FTP-Test zum Beispiel oder so, oder wirklich so All-Out-Einheit. Heute habe ich 9 von 10 gegeben, einfach weil es so heiß war. Ich habe 41 Grad am Tacho gehabt, also laut Wetterprognose waren so 37 halt im Schatten angekündigt und in der Sonne am Asphalt, wo die Hitze nochmal von unten schön verstärkt wird, habe ich 41 Grad gehabt und dann war ein Speedspot-Intervalle wieder so zum bisschen anfangen mit Intensität. 320 Watt in dem Bereich und ich bin das erste Intervall, 10 Minuten habe ich noch gerade mit 300 Watt geschafft, dann das zweite mit 260, das dritte mit gerade noch 200 und dann bin ich mit 80 Watt heimgeholt und habe 9 von 10 Punkte eingetragen. Es war brutal und gleichzeitig sieht man jetzt beim Dotwatchen, dass jetzt halt noch jeden Tag sehr viele ins Ziel kommen in Griechenland und auch wenn ich jetzt beim Rennen nicht mehr dabei bin, aber ich habe zumindest so diese Gefühle, glaube ich, ähnlich wie gerade in Griechenland mit der brutalen Hitze irgendwie jetzt doch miterlebt.
Ja, wir haben versucht, der Hitze zu entfliehen. Ich bin gerade in einem Hotelzimmer auf 1600 Meter und es hat heute auch 26 Grad gehabt und das ist auch brutal. Also man ist natürlich viel besser als 40 oder 39, aber auf der Höhe ist es halt auch nicht normal und das ist richtig unangenehm.
Ja, aber ich glaube, du hast einiges richtig gemacht. 26 Grad, da, das ist sehr beneidenswert momentan. Aber ich würde sagen, bleiben wir einfach beim Transcontinental und machen wir dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und bedanken uns vielleicht nur vorab noch beim Paul, der uns jetzt auch auf Steady unterstützt, was wir großartig finden, wo wir Danke sagen möchten und natürlich melden wir uns dann bei unseren Steady-Unterstützern demnächst wieder mit dem nächsten Termin. Wir haben ja einmal im Quartal eine Sondersendung, die ganz exklusiv ist, wo wir dann Fragen beantworten, Antworten beantworten, genau. Nur für euch und da kommen demnächst wieder die Infos, wann das sein wird.
Genau, und falls noch jemand Lust hat, unseren Podcast komplett werbefrei zu hören, dann schaut mal vorbei auf Steady und unterstützt uns vielleicht.
Wo sind wir stehen geblieben? Es war das Ende der ersten Nacht. Es war sehr kalt. Ich habe mich relativ spät angezogen, weil ich das eigentlich sehr genossen habe, bei den Temperaturen zu fahren und weil ich grundsätzlich sehr, sehr kälteresistent bin. Trotzdem muss ich jetzt sagen, dass das 0 Grad schon sehr, sehr kalt waren in der ersten Nacht in Norwegen.
Das unterschätzt man dann ein bisschen. Also vor allem 0 Grad im Winter sind irgendwie anders wie 0 Grad im Juli, kommt mir vor, weil es irgendwie der ganze Körper und auch die ganze Ausrüstung irgendwie nicht drauf eingestellt hat noch.
Es war ja komplett arg. Ich habe vor dem Start, ich war mir wirklich unsicher, welche Ausrüstung nehme ich mit. Das haben wir eh schon besprochen, weil es natürlich auch ein bisschen davon abhängt, wo und wie wird die erste Schlafpause stattfinden. Braucht man einen Schlafsack, braucht man Daunenjacke und so weiter. Und es hat auch Teilnehmer gegeben, die sind komplett ohne Beinlinge, einfach kurze Hose und ohne Beinlinge ins Rennen gestartet. Weil nach dem, ja halt mit der Strategie, das ist nur der erste Tag oder die erste Nacht, danach braucht man es vielleicht nimmer. Es ist dann doch wieder mehr Gepäck und mehr Ballast, den man mitnimmt. Und es sind auch andere Leute am Start gestanden mit Winterhose, mit langer Thermohose. Also es war irgendwie echt alles dabei und es ist auch immer sehr interessant. Für mich war es so, ich bin mit kurzer Hose gestartet, mit Ärmlingen und einem Unterleibchen, also mit einem Base Layer, und habe dann gewusst, wenn es kalt wird, werde ich mir eine Isolationsjacke anziehen. Die ist jetzt nicht so dick wie eine Daunenjacke. Und das habe ich vielleicht rückblickend jetzt ein bisschen zu spät gemacht. Ich habe Überschuhe, Beinlinge angezogen, so gegen Mitternacht und halt diese Jacke. Ja, aber ich habe mich in dem Moment einfach gut gefühlt damit. Und muss sagen, was mich eher beschäftigt hat durch die kalten Temperaturen, war die Verpflegung. Weil ich habe mir ausgesucht, nach ca. 140 Kilometer eine Stelle, das war, glaube ich, eine Kirche mit Friedhof, beziehungsweise eine Tankstelle, ich habe da zwei Optionen gehabt, zum Trinkwasser nachfüllen. Wenn man gedacht hat, bis dorthin, 4,5 Stunden, 5 Stunden, da werden beide Trinkflaschen leer sein. Aber ich habe bis dorthin, glaube ich, 2 Schluck getrunken. Es ist halt einfach unmöglich, bei den Temperaturen ordentlich zu trinken. Ich habe aber eine komplette Flasche gehabt mit Gel und da habe ich gut Kohlenhydrate und Kalorien zu mir genommen. Also das hat gut gepasst, aber einfach, es war kaum möglich, was zu trinken. Ich habe dann erst am nächsten Tag, irgendwann am Vormittag, das erste Mal nach über 12 Stunden quasi meine 1,5 Liter Flüssigkeit nachgefüllt.
Ja, das ist eh klassisch eigentlich. Und da kann man sich ja nicht so richtig dazu zwingen, oder? Es ist, wenn's so kalt ist, man hat einfach keinen Durst und man kann irgendwie nichts trinken. Und selbst wenn man ein bisschen was trinkt, dann muss man ständig stehen bleiben zum Pinkeln.
Ja, es ist ganz genauso. Also ich habe in der Flasche war quasi 1 Kilo Gel drinnen. Und das sind circa 700 Gramm Kohlenhydrate oder 800 Gramm, so in der Größenordnung. Und ich habe gewusst, wenn ich das in den ersten 12 Stunden circa leer mache, dann habe ich so um die 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde mit ein bisschen Getränk, dann komme ich so auf 70 Gramm pro Stunde. Das ist nicht perfekt, aber das ist okay. Von dem her habe ich mir das so gut überlegt gehabt, dass ich mit der wenigen Flüssigkeit schon mein Kalorienziel erreiche. Aber natürlich wäre es noch besser gewesen, mehr zu trinken, aber es geht einfach nicht. Wie man so einen Mund voll genommen mit Gel und dann halt einen Schluck Getränk zum Nachspülen getrunken.
Wir haben, du hast das eh schon angesprochen, die Sorge so der ersten Nacht war halt die Unterkunft, die Schlafpause. Du bist noch reingefahren in diesen langen Anstieg. Da haben wir eigentlich dann, glaube ich, beendet die Episode.
Nein, so weit waren wir nicht. Du bist jetzt 24 Stunden zu weit.
Okay.
Also durchs ganze norwegische Hinterland quasi müssen wir jetzt noch in der Episode zuerst fahren, bis wir zum Checkpoint 1 kommen.
Okay. Erste Nacht. Nach der ersten Nacht kommt der erste Tag, so, okay. Fangen wir an. Genau. Also wie ist dann? Wie ist dann weitergegangen? Also hast du bist ja einer, der ständig am Tracker schaut. Wir haben eh schon gesagt, Routenoptionen hat es nicht so viel gegeben, aber hast du dann irgendwie was Verrücktes gesehen oder irgendwo was gesehen, wo du gedacht hast, Fehler vielleicht von dir, oder hat da alles gepasst?
Nein, es hat eigentlich alles gut gepasst. Ich habe nur beobachtet, es hat dann das erste Mal eine Möglichkeit gegeben, wo sich die Routen ein bisschen geteilt haben. Und da habe ich beim Routenplaner gesehen, der erste Vorschlag wäre gewesen, eine vielleicht vermeintliche Abkürzung, zumindest eine Variante, die halt dann auf eine Schotterstraße führt. Das habe ich erkannt und habe einen anderen Weg genommen, den er eigentlich der Großteil der Leute genommen hat. Aber ich habe dann am Tracker gesehen, der Robert Müller war kurz vor mir und ist dort diese Route gefahren auf Schotter und ich habe mir gedacht, boah, der wird sich sicher ärgern. Ich vermute, so wie ich ihn einschätze, hat er beim Routenplanen nicht so viel Zeit investiert und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungemütlich dort. Aber es war recht witzig, weil wir haben uns dann bald danach getroffen. Ich habe ihn eingeholt und dann hat er gesagt, nein, es war super. Er hat da echt schöne Strecken gehabt, gute Schotterstraßen, kein Problem. Und er hat da nicht so genau geschaut, aber es hat perfekt gepasst. Und da bin ich ein paar Minuten mit dem Robert gefahren, wir haben ein bisschen geplaudert und wir waren beide recht verwundert, weil grundsätzlich ist er von uns beiden der bessere Bergfahrer, ich bin der bessere in der Ebene. Dieses Mal war es anders. Er ist mir in der Ebene mit seinem Aerobert, mit seinem getunten Rennrad immer davon gefahren und bergauf habe ich ihn eingeholt, weil ich einfach heuer richtig gut in Form gewesen bin und das war echt total umgekehrt, wie es normalerweise ist. Und dann hat er mir auch seinen Couscous-Kocher vorgestellt. Den hast du gesehen, oder?
Ich habe ihn gesehen, ja, und ich habe auch im Lost Dot Podcast hat er den auch kurz erklärt, aber auf Englisch, also vielleicht kannst du das kurz für alle erklären.
Er war zu der Zeit noch nicht in Betrieb, das hat er quasi installiert auf seinem Kanister, der hinten am Rad oben war, obendrauf mit Gummibändern befestigt. Das war eine leere Plastikbox oder so eine Plastikflasche, so ein Plastikbehälter. Und da hat er gesagt, da wird er dann, wenn es warm genug ist, wenn die Sonnenstrahlen stark genug sind, Couscous drinnen kochen. Also Couscous hinein, Wasser dazu, das wird durch die Sonne gewärmt und bei einer gewissen Temperatur, dauert dann ein paar Stunden, hat er dann einen fertigen Couscous zum Essen. Und das hat er dann später im Rennen tatsächlich regelmäßig gemacht. Das heißt, Couscous einweichen, ansetzen und die Sonne scheint und dann ist er fertig. Das war ja unglaublich. Unglaublich kreativ und auch wirklich, muss ich sagen, eine gute Idee, weil irgendwann hast du mit Gels und Kohlenhydratpulver und dann ja, die Energy Drinks oder was auch immer von der Tankstelle Probleme und das kannst du irgendwann nicht mehr sehen und Couscous ist schon eine gute Sache.
Ja, extrem smart finde ich das auch. Also Couscous hat gut Kalorien, das Verhältnis zu, also Gewicht zu Kalorien ist auch sehr, sehr gut. Es ist extrem billig und wenn die Zubereitung so funktioniert, also ich habe es immer mit kochendem Wasser gemacht, aber wenn das mit lauwarmem Wasser oder warmem Wasser aus, das von der Sonneneinstrahlung auch funktioniert, großartig.
Ja, und wir sind dann auch noch so kurz zum Plaudern gekommen, bevor wir uns wieder getrennt haben, haben wir irgendwie so Trends beobachtet im Rennen und das war wirklich auch deutlich sichtbar. Ich weiß nicht, ob du das auch so vielleicht bemerkt hast, aber 5 Dinge sind uns aufgefallen. Erstens, weniger Flaschen, viel öfter Trinkblasen, Trinkrucksäcke oder, so wie du letztens gesagt hast, diese Känguru-Beutel, also die Trinkblasen vorne im Trikot. Das hat man relativ oft gesehen. Und damit einher, quasi der zweite Trend, diese Einteiler, Zeitveranzüge, Race-Suits, also die einfach aerodynamisch optimierte Bekleidung, wo ich mir immer denke, gut und schön, aber jeder muss einmal aufs Klo gehen und du musst dich dann halt komplett ausziehen. Also ich verstehe schon, so ein Race-Suit in dem Fall ist nicht so eng wie ein Zeitveranzug, den kann man schon leichter ausziehen, aber es ist dann doch immer ein ziemliches Projekt.
Ja, vor allem, wenn man was drüber anhat. Also man wird ja jetzt nicht immer nur mit dem fahren, man wird einmal eine Weste anhaben oder eine Regenjacke und dann ist es, glaube ich, echt ein Projekt, aufs Klo zu gehen. Deswegen bin ich auch nach wie vor Verfechter vom Zweiteiler.
Ja, ich meine, pinkeln als Mann ist kein Problem. Als Frau bin ich mir nicht sicher. Es gibt pee-friendly Bekleidung, da weiß ich nicht genau, wie das in so einem Einteiler dann wirklich funktioniert, aber wenn, spätestens wenn du groß auf die Toilette musst, dann hilft es nichts, dann musst du die ganz ausziehen, ja. Robin hat übrigens keinen Race-Suit angehabt, sondern Hose und Trikot. Also ganz so verkehrt dürfte das nicht sein, wenn man dementsprechend gutes, enges Aero-Trikot anhat und keinen Einteiler. Dann ist der dritte Trend, diese Full-Frame-Bags. Weil eben keine Floschen mehr verwendet werden. Teilweise ist dann der ganze Rahmen zu mit einer riesigen Taschen. Ich weiß nicht, wie gut das ist bei Seitenwind. Aber das sieht man jetzt auch öfters. Einfaches Kettenblatt war der vierte Punkt. Immer öfter. Das kannst du vielleicht erzählen, wie sich das bei dir anfühlt. Am Gravelbike hast du das auch?
Ja, also mit der 13-fach. Also eigentlich keine Nachteile, finde ich, so mit meinem Setup. Ich habe jetzt natürlich fürs Bright Midnight habe ich ein kleineres vorderes Kettenblatt, also das muss schon zusammenpassen, da muss man schon auf sein Leistungsniveau das richtige vordere Kettenblatt drauf tun und nicht so wie ich ein 53er oder ein 52er, auf jeden Fall so viel zu groß ist. Aber man hat halt dann, also gerade auf einem langen Unsupported, man hat wieder ein Teil weniger, was mit Strom versorgt werden muss. Man hat ein Teil weniger, das kaputt werden kann. Und man hat eigentlich die komplette Range an Gängen. Also man kommt eigentlich überall rauf und kann auch in der Ebene. Und es ist gerade bei langen Ultras jetzt nicht so entscheidend, dass da wirklich am dritten, vierten Tag noch Riesengänge treten musst. Also du hast eigentlich alles abgedeckt. Also ich finde es sehr, sehr cool.
Also ich kenne es jetzt nur vom Zeitvorradl. Da ist es natürlich auch ein aerodynamischer Vorteil, weil einfach der Werfer vorne, die vordere Schaltung halt einfach auch im Wind steht. Und ich weiß nicht, wie es vom Gewicht her ist. Hast du das schon mal verglichen? Sparst du Gewicht, weil du vorne ein Kettenblatt weniger hast, oder ist es schwerer, weil du hinten diese großen Ritzeln oben hast? Oder hast du keine Ahnung?
Da habe ich gar keine Ahnung, damit habe ich null auseinandergesetzt.
Also aber das wäre zumindest interessant, ob das relevant ist oder ob das quasi minimal vernachlässigbar ist.
Ja, also ich sehe es da wirklich aus der Perspektive. Jedes Teil, das hinwerden kann, wird irgendwann hin. Und selbst der vordere Umwerfer, der wirklich stabil ist und einfach, aber kann auch hinwerden. Und wenn du ihn nicht hast, kann er nicht hinwerden.
Du kannst die Kette halt verlieren beim Schalten. Das sollte beim Monokettenblatt normalerweise nicht passieren. Und das ist auch ein großer Punkt, weil eine Kette, die runterfällt und sie irgendwo zwischen Kettenblatt und Rahmen verklemmt, das ist halt auch sehr unangenehm.
Ja. Oder auch wieder, das ist auch wieder was einfach mit der Zeit verschleißen kann oder ungenau werden kann, wenn sie das verschiebt, verbiegt und du kommst nicht mehr aufs große Kettenblatt oder nicht mehr aufs kleine runter, ist auch super nervig.
Der fünfte Trend, den wir gesehen haben, waren Aero-Socken. Sogar der Robert ist dem verfallen. Ich habe selbst auch Aero-Socken mitgehabt, aber ich habe zwei Paar Socken mitgehabt, nämlich die etwas wärmeren habe ich am Start angehabt und die richtigen Aero-Socken habe ich noch in meiner Cyclide Saddlebag in der Arschrakete gehabt für später. Also die wollte ich mir dann anziehen, wenn es wärmer ist, so im zweiten Teil des Rennens.
Also ein Trend, der da jetzt nicht dabei war, den ich schon eine Zeit lang beobachtet, ist also, dass die Arschraketen immer kleiner werden. Also es gibt sie noch, die Leute mit den riesen Arschraketen, die 2 Zentimeter über dem Hinterrad baumeln, aber so der allgemeine Trend, werden die immer kleiner und teilweise verschwinden sogar. Also ich habe einige Setups gesehen, komplett ohne Arschrakete.
Ja, ich muss auch sagen, also ich nehme die kleinere von Cyclide und ich habe dafür vorne einfach die Handlebar Aerobag sehr gern, weil man während der Fahrt zugreifen kann, weil sie aerodynamische Vorteile bietet und sehr viel Platz bietet und es fühlt sich irgendwie gut an, wenn ich das alles vorn habe. Es stört überhaupt nicht beim Steuern, beim Lenken. Das ist so mein Favorit. Ja. Und nur wenn ich noch mehr Gepäck hätte, dann würde ich bei der Satteltasche auf die ganz große gehen. Okay, das waren so unsere Beobachtungen und wir sind dann so durch Norwegen dahin gefahren und es war dann der Checkpoint, besser gesagt der Parcours 1A vor uns. Und da war ich extrem stolz auf mich, dass ich freiwillig mehr Gravel in Kauf genommen habe, als nötig oder vorgeschrieben war. Und da habe ich jetzt auch das erste kurze Video, das wir einspielen werden.
Weil man glaubt es kaum, ich nehme freiwillig eine Abkürzung auf einer Schotterstraße, die mich direkt zum Parcours 1 bringt. Das ist 40 Kilometer lang, aber spart viele Kilometer gegenüber der Umfahrung auf Asphalt. Und wo ich mir gedacht habe, ich bin so super schlau, stößt jetzt außer jeder fährt die gleiche Route. Also hat jeder die gleiche Idee gehabt. Aber wurscht, ich bin trotzdem stolz drauf, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin. Und generell geht es super, ich bin auf Platz 2, 3, 4, das wechselt immer wieder, weil das sehr knapp beieinander ist. Der Robin hat einen kleinen Vorsprung auf Platz 1 und ich bin echt zufrieden, wie es läuft, vor allem mit meinem Style jetzt wieder, weil in der Nacht habe ich ausgeschaut, das war richtig eine Katastrophe. Beinlinge außerhalb von der Hosen, die Überschuhe unter die Beinlinge, ich habe mich einfach bei 0 Grad irgendwie angezogen. Meine Finger sind fast abgefahren. Ich war froh, dass ich die Beinlinge aufgekriegt habe. Aber jetzt hat euch keiner gesehen. Und jetzt passt es wieder. Schön ist es da.
Ja, ja, es ist nicht so, dass alle die gleiche Idee gehabt haben, sondern du warst der Einzige, der ernsthaft darüber nachgedacht hat, die Asphaltumfahrung zu nehmen, weil es doch ein Riesenumweg gewesen wäre. Also, ja, hast du die gleiche Idee wie alle anderen gehabt, so würde ich es formulieren.
Genau, auf der Heatmap, jetzt im Nachhinein sieht man schon, dass das einige gegeben hat, die Umfahrung gefahren sind oder eine ganz andere Variante weiter im Norden, aber die ganz, ganz, ganz dicke Linie auf der Heatmap ist diese Schotterstraße gewesen. Und das war wirklich fein zu fahren. Also absolut das, was du auch gesagt hast, Schotterstraßen in Norwegen sind besser als Asphaltstraßen irgendwo in Südosteuropa und war wirklich überhaupt kein Problem. Und ich habe mit meinen Reifen jetzt, mit den 35er Mondos Tubeless erstmals das Gefühl gehabt, ich kann auf einer Schotterstraße wirklich auch wie beim Radlrennen fahren, also mit Gas und nicht nur dahinrollen in der Hoffnung, dass es nicht irgendwann einen Defekt gibt. Das war bisher eigentlich immer so. Offroad hat für mich immer bedeutet, aufpassen, nicht das Radl kaputt machen, auf keinen Fall einen Defekt und nur vorsichtig das irgendwie überleben. Und jetzt mal, und dieses Mal war es erstmal so, dass ich einfach drüber fetzen habe können, ganz normal.
Der Parcours 1A war ähnlich, oder? Vom Schotter her, da waren keine Besonderheiten.
Ja, es war, Parcours 1A war im Prinzip ein Stück von dieser Straße. Also das war ein fließender Übergang. Man hätte nur, wenn man die Umfahrung nimmt, quasi ein Stückerl in diese Schotterstraßen reinfahren müssen, umdrehen und wieder rausfahren. Das wäre so ein Out and Back gewesen. Und wenn man diese Abkürzung nimmt, dann ist man einfach von der richtigen Seite schon gekommen und hat quasi dieses kleine Stück, was als Parcours ausgeschrieben war, nicht zweimal fahren müssen.
Wie lang sind wir jetzt eigentlich schon unterwegs? Wie viele Kilometer haben wir jetzt da bei dem Parcours 1A?
Das hätte ich zuerst nachschauen müssen. Du hast mir jetzt zu schnell gefragt, aber ich kann dir sagen, wir haben beim Checkpoint 1 circa 700 Kilometer. Und bis zum Checkpoint 1 war es jetzt noch ein gutes Stück. Und deswegen habe ich da jetzt noch eine kleine Geschichte, die ich gemerkt habe, die irgendwie sehr, sehr viel über Norwegen und die Lebensgewohnheiten dort auch aussagt. Ich habe dann Wasser gebraucht. Also ich habe quasi leere Trinkflaschen gehabt. Es hat 27 Grad gehabt. Gerade wenn so leichte Anstiege waren, ohne Wind, da ist es richtig warm gewesen tagsüber. Und ich habe echt schon dringend was zum Trinken gebraucht. Und es war keine Einkaufsmöglichkeit, keine Geschäfte, nichts. Und dann habe ich endlich gefunden, das war sowas wie ein Rastplatz an der Straße. Also es war ausgeschrieben, WCs und so ein Wasserzeichen war dort. Und dann bin ich dort hingefahren. Es waren zwei Toiletten. Ich bin hineingegangen, es waren aber keine Wasserleitungen. Und dann sitzt draußen eine Familie und hat so auf so Holztische, die haben gegrillt und irgendwie ein bisschen Party gefeiert oder Picknick gemacht. Und ich habe sie auf Englisch halt gefragt, ob sie wissen, wo man da Trinkwasser haben kann, weil ich brauche Wasser. Und sie haben gesagt, ja natürlich, da drüben im See. Und ich habe ein bisschen verwundert geschaut und dann hat er mir das noch quasi demonstriert, dass er mit seinem Glas hingegangen ist und aus dem See Wasser geschöpft hat und trunken hat. Und dann sagt er mir, in Norwegen kannst du aus jedem See, aus jedem Fluss trinken, es ist alles Trinkwasser. Und dann habe ich dort wirklich im See meine Trinkflaschen voll gemacht, mein Peridon-Pulver eingefüllt, durchgemischt und habe weiterfahren können. Sie hätten mich noch gefragt, ob ich mit ihnen was essen will. Sie hätten mir Grillwurst angeboten. Es hat auch sehr gut gekochen, nur ich habe gedacht, nein, ich muss Zeit sparen, es geht weiter und außerdem ist vielleicht eine Grillwurst jetzt in dem Moment nicht das Beste. Werbung. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, mein erstes Transcontinental Race. Ich bin außerhalb der EU gefahren durch die Balkanländer und ich war in Serbien unterwegs, ich war in Montenegro unterwegs und dort habe ich einfach nicht online gehen können, weil es wäre erstens wahnsinnig teuer gewesen und ich habe mir dann so kleine Zusatzpakete gekauft für ein paar hundert Megabyte. Mit dem ist man natürlich nicht weit gekommen, also da relativ viel Geld kostet. Was ich damals nicht gewusst habe und was auch damals mein Handy nicht konnte, ist, dass es eSIMs gibt. Und mit eSIMs hat man wirklich extrem viele Möglichkeiten und kann eigentlich in fast allen Ländern oder je nach Paket auch weltweit sie ganz günstig Daten kaufen und dann überall online sein.
Ja, und der beste Anbieter meiner Meinung nach ist da einfach Saily, weil das in der App super easy ist, sich die Datenpakete zu kaufen, nachzukaufen und man hat auch die komplette Übersicht über seinen Verbrauch und über seine Kosten. Und falls jemand erinnern kann, die letzten Episoden, die ich aus Norwegen aufgenommen habe, also so ein Podcast-Upload ist natürlich extrem datenintensiv. Das habe ich dann auch gemacht mit einem mobilen Hotspot und mit einem Datenpaket von Saily. Und das Ganze hat mir dann knappe 10 Euro kostet, zwei Podcast-Episoden aus Norwegen aufzunehmen und hochzuladen.
Ja, und mit der Saily eSIM braucht man nicht in fremden Ländern sich irgendwo eine SIM-Karte kaufen, sondern man hat alles direkt in einer App am Handy, kann in jedem Land Datenguthaben kaufen oder sich eben ein weltweites Paket kaufen. Und egal, ob das Kosovo, Montenegro, Serbien, wo auch immer ist. Und selbst jetzt bei meinem Transcontinental habe ich den Unterschied gemerkt. In Norwegen hätte ich zwar roamingfrei mit meinem Tarif aus Österreich online sein können, aber da war die Abdeckung relativ schlecht und mit der eSIM war ich immer mit einem 5G-Netz online.
Check auch du dir deine eSIM von Saily unter saily.com/sitzfleisch.
Und mit diesem Code oder beziehungsweise unter diesem Link gibt es 15% Rabatt auf euer Saily eSIM Datenpaket.
Werbung Ende. Ja, also ich kenne es ja nur vom Langlauf-Weltcup in Oslo. Da wird auch immer gegrillt. Ich glaube, da würden es auch den Langläufern und Langläuferinnen würden es auch Würste anbieten.
Ja, allein die Geste ist schon ein Traum.
Ich habe ja selbst, nachdem die ersten Abschnitte hochgeladen waren auf Strava, habe ich sofort mit meiner Heatmap abgeglichen und das war total lustig. Also wie viele Überschneidungen das Bright Midnight mit dem TCA heuer gehabt hat, also wie oft sie da die Linien gekreuzt haben. Und ich habe dann aber auch gesehen, deine Route ist auch an diesem Auerlandsfjord vorbeigegangen, das ja so ein bisschen so ein touristisches Highlight ist. Hast du das wertschätzen können oder bist du einfach im Rennmodus mit Scheuklappen da durch?
Nein, es war absolut beeindruckend. Es ist ganz Norwegen absolut beeindruckend. Du hast immer wieder was zuerst auf der Karte nur so ausschaut wie normale Straßen oder im Höhenprofil schaut es halt aus wie ein Anstieg oder so. Und in Wirklichkeit sind es halt einfach so unglaubliche Hochebenen, wo du Flüssen entlang fährst, Wasserfälle, irgendwo aus den Bergen runterkommen. Tiere, ich meine, Elche habe ich keine gesehen, aber angeblich sind auch Elche gesichtet worden. Es ist halt einfach wirklich unglaublich schön. Und dann ist nochmal eine Stufe drüber, wenn du dann quasi in diese Fjorde kommst. Da ist dann wirklich alles aus im positiven Sinn. Und dieser Auerlandsfjord, der ist ja wirklich, glaube ich, weltberühmt oder zumindest, wie du sagen würdest, steht in jedem Reiseführer drin. Das war nochmal beeindruckend und dort kommen vor noch mehr Grün, noch mehr Pflanzen und es ist bewässert worden. Da haben wir gedacht, wie kann man das jetzt begründen? Überall ist es feucht, es regnet so oft und es wird trotzdem bewässert. Ja, und war sehr beeindruckend und ich habe da ein kurzes Video aufgenommen, das wir uns jetzt anschauen. So, folgende Situation. Schau, das schon, es ist schon wieder so arg da. Ich habe immer ein bisschen Sorge gehabt, weil da wo ich jetzt rauffahre, den nächsten Parcours, da gibt es keine Unterkünfte, auch unten nicht. Und ich habe sowieso gerechnet, dass ich erst nach Mitternacht da bin, am Checkpoint. Und da war meine Sorge, wo soll ich schlafen. Aber jetzt ist es noch so früh, dass ich da rauffahren kann. Und nach zwei Drittel ist eine geile große Hütte, wo ich jetzt gerade ein Zimmer oder ein Bett gebucht habe. So eine Selbstversorgerhütte, wo aber immer viel Leute sind, wo es was zum Essen gibt und so. Echt feindselig wie Alpenverein in Österreich. Genau, da werde ich ansteuern. Bis, ich schätze mal, 3-4 Stunden werde ich drauf brauchen. Der Robin hat 1,5 Stunden braucht bis zum Steilstück vom Parcours, das ist quasi das Kritischste ist. Oder noch 1 Stunde war er schon drüber. Nachdem er sicher der beste Graveler ist als ich. Aber in 2 Stunden werde ich auch durch sein. Und dann sind es noch 15 Kilometer leicht steigen bis zu hinten. Also, lauf gut. Das war jetzt sozusagen die Situation im Fjord, wo ich schon voraussehen konnte, dass ich wirklich viel schneller bin als gedacht. Ich habe letztens erzählt, dass ich sehr defensiv gerechnet habe und sehr einen deutlich zu langsamen Schnitt von mir selbst angenommen habe. Und dann war eigentlich die Auffahrt, das war wirklich, wirklich ein Traum. Also ich war dort oben so gegen 20 Uhr auf der Hochebene am Auerlandsfjellet und das schaut fast teilweise aus wie so ein bisschen eine Vulkanlandschaft. Es liegt ein bisschen Schnee, es sind Seen, es sind dort oben sehr viele Wanderer, Radfahrer, Camper, die halt einfach dort sitzen und irgendwie den Sonnenuntergang anschauen oder in die Ferne schauen oder grillen oder Zelt aufbauen. Es ist dort wirklich, wirklich unglaublich. Und dann, wenn man die Abfahrt nimmt, sieht man so den verwinkelten Fjord, links und rechts die steilen Berghänge, die große Wasserfläche, also wirklich, wirklich genial. Und dann rollt man eigentlich schon so nach Flom hin zu Checkpoint 1.
Sehr cool. Und von Checkpoint 1 hast du uns jetzt mitgebracht ein paar Statistiken und einen Zwischenstand, oder?
Einen Zwischenstand. Der Robin hat den erreicht nach 23,5 Stunden auf Platz 1. Dann war 1 Stunde 40 ungefähr Abstand auf Platz 2. Das war der Max Agu. Und dann sind so im 5-10-Minuten-Rhythmus die Leute daherkommen. Nicolas Châtelet war auf 3, Jocelyn Roth war auf Platz 4, ich war auf Platz 5, der Aerobert Müller war auf Platz 6 und der Martin Moritz war auf Platz 7 und so weiter. Ich habe dort 2 Stunden und 15 Minuten Rückstand gehabt auf Robin. Aber wie gesagt, es war alles andere sehr, sehr knapp beieinander. Und es war für mich 21.50 Uhr Ortszeit. Also nach norwegischen Verhältnissen später Nachmittag, so vom Tageslicht her. Genau, und meine Durchschnittsleistung war bis dorthin 700 Kilometer Distanz und ich habe 244 Watt getreten. Es ist eigentlich so eine Leistung fast wie beim Ram für den ersten Tag. Und weil es doch recht viele Höhenmeter waren, nämlich 8500 laut Training Peaks, hätte ich mir eben das im Vorfeld nicht gerechnet, dass ich da doch so zügig durchkomme und war dann natürlich sehr froh, dass ich noch den Parcours in Angriff habe nehmen können.
Du hast es eh in dem Video auch gesagt, du hast dann am Parcours was gefunden. War das ein glücklicher Zufall, weil du warst ja doch sehr nervös und es hat nichts gegeben, es war ausgebucht oder es war viel zu teuer. Hättest du zur Not draußen geschlafen oder wärst du dann einfach noch länger draußen geblieben, bis es irgendwo was gibt?
Nein, ich habe mich vor dem Start eben, wie schon letztes Mal erzählt, relativ viel mit der Situation beschäftigt und ich habe immer gerechnet, ich wäre vor dem Checkpoint 1 vielleicht schlafen müssen oder beim Checkpoint 1, wo es halt nichts gibt, außer vielleicht Campingplatz, Toilettenanlage oder sowas. Und da, wo ich gewusst habe, ich bin eigentlich jetzt so früh beim Checkpoint, habe ich dann die Hütte gebucht, also diese Selbstversorgerhütte, die heißt Hallingskite-Hütte. Ich habe gewusst, ich werde dort noch eine gewisse Zeit brauchen, aber so vielleicht gegen Mitternacht dort oben sein. Und dann habe ich eben online dort gebucht, dann wird der Betrag abgebucht von der Kreditkarte oder du kannst auch vor Ort mit deiner App bezahlen und es basiert irgendwie auf Ehrlichkeit. Also auch wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast zu bezahlen, weil dein Handy weg ist oder du keine Kreditkarte mit dabei hast, wie auch immer, du würdest nicht erfrieren müssen, du darfst trotzdem in die Hütte. Aber natürlich macht man das nicht und bezahlt und dann habe ich echt ein gutes Gefühl gehabt, dass ich da mich nicht weiter drum sorgen muss, ob ich vielleicht doch irgendwie mit Biwak irgendwo schlafen muss, sondern dass ich den Weg bis zur Hütte, egal wie lang es dauern wird, einfach schaffen werde.
In der Hütte war dann ein gemachtes Bett für dich. War noch jemand wach? Hat es warmes Essen auch gegeben?
Nein, es ist nicht so wie beschrieben gewesen. Also es war jetzt nicht so eine Essensbar, wo du die bedienen kannst. Ich glaube, es gibt nur Teebeutel dort und man hätte Nudeln kochen können oder so. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob diese Nudeln ein anderer Gast mitgebracht hat oder ob die wirklich von der Hütte waren. Im Endeffekt habe ich dann mein eigenes Proviant gegessen, was ich noch mit dabei gehabt habe. Aber es war wirklich fein. Ein paar Leute, die vor mir beim Checkpoint waren, haben auch direkt beim Checkpoint schon geschlafen. Der Jocelyn zum Beispiel. Der hat dann aber, während ich dann oben auf der Hütte war, hat er mich quasi wieder überholt und war dann kurz vor mir. Aber ich war eigentlich echt zufrieden, dass ich den Anstieg noch geschafft habe und vor allem auch das Steilstück. Das war so brutal steil. Ich habe mit Robert Müller geredet. Er zum Beispiel er ist nicht gefahren, er hat es geschoben, weil es einfach kräfteschonender ist. Und für mich war es gerade so an der Grenze, dass es gerade noch fahrbar gewesen ist. Und oben geht es dann relativ flach und relativ einfach weiter, ein paar Höhenmeter vorbei an Seen und dann hast du diese wunderschöne Landschaft, die man so in der Dämmerung noch irgendwie sieht und dann geht's zur Hütte. Genau. Ich habe aber dort extrem schlecht geschlafen. Das waren schon so, ich habe schon so gemerkt, ich habe ein bisschen Husten, ich habe ein bisschen so Kratzen im Hals und es war zuerst natürlich sehr, sehr kalt. Es hat dort oben am Berg so 5-6 Grad gehabt. Die Hütte ist jetzt nicht wirklich beheizt, aber natürlich hat es eine gewisse Wärme. Es ist dann dort ein Bett gewesen mit Bettwäsche. Zuerst war mir sehr kalt, dann habe ich halt meine Unterwäsche noch angelassen und die Beinlinge. Dann war mir natürlich sehr warm im Bett, dann habe ich mich ausgezogen und ich habe von den 3,5 Stunden Schlafen, bin ich sehr, sehr oft munter gewesen. Es war, glaube ich, eher so eine Aneinanderreihung von Powernaps und kein wirklicher Tiefschlaf. Habe ich vielleicht ein bisschen auf die Höhe zurückgeführt, aber war nicht optimal, sagen wir so.
Ja, vielleicht hat sie da schon was angekündigt, was dann ein paar Tage später dann akut worden ist. Was aber nicht sein muss, weil das, was du beschreibst, schon durchaus manchmal so ein typischer Ultraschlaf ist. Das kann schon mal vorkommen. Also das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, ohne dass ich dann danach krank war. Zuerst, also sobald man aufhört zum Radfahren, so das richtige Frieren. Man zieht sich alles an, was man hat, und dann wacht man auf, komplett schweißgebadet, weil es natürlich dann doch im Zimmer vielleicht so 18, 20 Grad hat.
Ja, ganz genau. Ich habe mir eben dabei auch noch nicht wirklich was gedacht, weil das habe ich auch schon öfter so erlebt, gerade bei Ansa-Bordetrennen, wo du halt nicht in einem Wohnmobil schlafen kannst, wie beim Ram, wo vielleicht irgendwie alles ein bisschen besser vorbereitet ist und bessere Umstände herrschen. Und ja, es war dann die Abfahrt im Morgengrauen sozusagen, war überhaupt kein Stress, also gute Straßen oben in Finse, das ist sozusagen der nicht der höchste Punkt von dieser Route, aber so die einzige, wie nennen wir es, das einzige Dorf, wo ein paar Hotels sind und halt ein größerer Bahnhof und da wohnen, glaube ich, auch wirklich Leute. Das andere sind nur so einzelne Hütten und Bahnhöfe mitten in der Einöde irgendwie. Und von dort weg ist dann auch die Straßen schon ein bisschen breiter. Ich glaube, dort ist auch die Straße für Anwohner zumindest für den Verkehr freigegeben. Und dann geht's nach unten in den traumhaften Ort Geilo, den ich schon so erwartet habe, weil ich einfach den Ortsnamen, tut mir leid, dass ich da jetzt sehr kindisch bin, einfach sehr unterhaltsam finde.
Ja, also wenn man dann das Rennen gefolgt hat in den sozialen Medien, also der Großteil der Deutschsprachigen, die da durchkommen sind, haben dieses Foto gemacht von diesem Ort schön.
Ich meine, wie viele Leute kommen nach Oberösterreich in den Ort Fucking?
Ja,
es finden halt auch sehr viele Leute sehr lustig. ja, okay. Jedenfalls habe ich kein Foto gemacht von der Ortstafel. Ich bin nämlich leicht abschüssig zu schnell dorthin gekommen und war dann ein bisschen enttäuscht, dass es dieses Foto nicht gegeben hat.
Ich habe leider kein Foto geschafft mit der Ortstafel von Geilo. Ich war jetzt schnell da vorbei. Dafür wollen wir jetzt Frühstück kaufen. Hat nichts Gescheites gegeben. Keine belegten Sandwich oder so. Kein Kaffee. So nur warmes Fanta. Und ein trockenes Brot. Vielleicht weg sind da. Ich meine, wir natürlich nur einiges sonst noch dabei und wir noch ein paar Sachen Kaffee unterwegs, aber so das gewisse Etwas, was du sagst, da freue ich mich drauf, das war nicht dabei. Aber es geht gut dahin, jetzt kommt ein schneller Tag. Gegenanstieg aus Geilo hinaus und dann kommt viel flach und bergab Richtung Süden, Richtung Oslo, Richtung Fähre.
Also diese Fähre, die jetzt kommt, ist die, wo ich letztes Mal ein bisschen geschimpft habe, dass es im Prinzip eine absolute Abkürzung ist, um Oslo zu vermeiden. Die fährt da 20 bis 30 Minuten Takte. Genau, das war halt quasi das Ziel für den späten Nachmittag und bis dorthin war es wirklich relativ, also immer noch schön, aber relativ unspektakulär im Sinne von leicht fallend, relativ wenig Höhenmeter. So das Schwierigste war eigentlich jetzt für die ersten Tage geschafft. Jetzt hast du viele Kilometer irgendwie einfach ja wegdrücken und auf Zug in der Ebene das Tal entlang Richtung Süden einfach fahren und so konstant wie möglich fahren. Das war eigentlich der relativ simple Auftrag für diesen Tag.
Ja, also ich kann ja, wir sind ja dann nach dem Bright Midnight mit dem Wohnmobil wieder zurück. Und was ich sagen kann, also das mit der Landschaft, das kann ich absolut unterschreiben, aber was ich sagen kann, je näher an Oslo du kommst, desto teurer werden die Campingplätze. Aber das war wahrscheinlich für dich kein Thema, weil du noch vor der nächsten Schlafpause Norwegen verlassen wirst, oder?
Ja, genau. Ich habe dann relativ gut das Ganze erwischt. Also ich bin dann wirklich in Horten an diesen Fährhafen gekommen, ohne große Schwierigkeiten. Ich meine, ich einmal, weil ich halt in der Nacht sehr schlecht geschlafen habe, am Vormittag so 8, 9 Uhr, das ist halt genau die Zeit, wo quasi noch einmal so eine Müdigkeitsphase kommt, da habe ich mich für 10 Minuten in die Wiese, in den Schatten gelegt, weil ich gewusst habe, ein kurzer Powernap ist definitiv ein Vorteil und bin danach wieder mit ordentlich Druck am Pedal weitergefahren und habe dann am Nachmittag diese Fähre erreicht, war tadellos, mehr oder weniger problemlos einchecken, Rad abstellen, ohne Absperren einfach hinstellen. Es sind nicht so viele Menschen dort auf der Fähre, ein paar Fahrzeuge, ein paar Räder. Und dann gibt es oben eine Kantine, ein Restaurant, was zum Essen. Man bestellt sich ein bisschen was Vernünftiges zu essen und dann ist man eigentlich 20 Minuten später schon wieder beim Aussteigen. Das war sehr problemlos und dann waren es schon noch einige Kilometer, aber irgendwann dann am späten Nachmittag oben habe ich dann eigentlich schon Schweden erreicht, wo man ohne große, dass man groß was merkt, dann über die Grenze drüber fährt.
Und dann geht eigentlich die Route, die wir haben es letztes Mal besprochen, fast alle fahren der Küste entlang, Richtung Malmö oder noch weiter in den Süden, je nach Fähre. Hast du da schon einmal das erste Mal auf deine Fährenechsel geschaut? Hast du dir angeschaut, welche kann's werden? Wie viel Schlaf darf ich mir erlauben? Was für einen Schnitt brauche ich für welche Fähre?
Ich habe das dann zum Überlegen angefangen, weil ich in meiner Planung vor dem Rennen mir gedacht habe, wie wärst du Mitternacht harten Moss erwischen, nicht am späten Nachmittag. Das heißt, ich wusste, ich bin einige Stunden früher und habe aber in meiner Planung vorher nur die Fähren angeschaut ab Donnerstag früh, nicht Mittwochabend. Das heißt, ich habe da relativ oft geschaut, welche Fähren gibt es überhaupt. Und dann war eigentlich klar, es wird Trelleborg oder Istad werden. Und welche genau, war mir noch nicht so richtig klar. Das habe ich dann ein bisschen auf mich zukommen lassen. Aber mir war auf jeden Fall klar, ich werde nicht den Schlaf opfern, um irgendwie eine frühere Fähre zu erwischen. Das steht nicht dafür, so früh im Rennen, sondern ich werde schauen, meinen Rhythmus zu finden. 3 bis idealerweise 4 Stunden schlafen und dann eine Fähre erwischen, wo ich in der Nacht auf der Fähre schlafen kann. Das war der Plan. Und jetzt irgendwie Schlaf zu opfern, ist in der letzten Nacht möglich, in der vorletzten Nacht vielleicht möglich, aber nicht so früh.
Hast du, also wir haben das glaube ich eh schon mal besprochen in den letzten Episoden, also in den vergangenen Jahren, du zerteilst da deine Route ja, du hast ja nicht eine komplette Route statt Ziel. Du hast dann 3 Routen gehabt zu den Fährhäfen Malmö, Trelleborg und Istad und wo treffen sie die 3, also bis wohin hast du dann noch auf deiner auf der gleichen Route geblieben und wo haben sie die 3 getrennt?
Also ich habe zum Beispiel für meine fürs Garmin-Gerät die Routen so gehabt, dass ich bei der Fähre Horten Moss war ein GPX-Track zu Ende. Dann habe ich gehabt nach Trelleborg, das war eigentlich so meine favorisierte Strecke von Horten Moss weg. Und relativ kurz davor erst teilt sie die Möglichkeit auf, zu einem anderen Hafen zu fahren. Das heißt, du dann einfach fürs letzte Stück noch 2 oder 3 andere Optionen gehabt, wo ich dann nochmal umstellen kann. Ja, und so die Aufteilung der GPX-Daten war circa 500 bis 600 Kilometer waren die längsten Stücke. Da weiß ich, dass das mit der Navigation gut funktioniert. Längere Routen können halt zu Problemen führen.
Ja, vor allem, wenn es viele Abzweigungen gibt, weil dann das immer so ein bisschen verzögert die Abzweigungen anzeigt und man dann halt echt unnötige Verfahrer hat, einfach weil einfach der Pfeil zu langsam reagiert.
Ja, ganz genau. Und ich habe jetzt aber nochmal einen kurzen Einstieg von den ersten Eindrücken in Schweden.
Heute war es richtig anstrengend. Ich bin jetzt schon in Schweden, das ist gut, aber es ist sehr hügelig und so viel Gegenwind in Schweden, das ist nicht so gut. Aber die kleine Fähre im Oslofjord hat gut gepasst. Landschaftlich ist da jetzt etwas momentan nicht so spektakulär wie in Norwegen, die Fjorde, ist eh klar. Aber ich habe richtig gut Meter gemacht und werde morgen am Abend oder in der Nacht irgendwo auf eine Fähre steigen. Wo genau, muss ich mir jetzt noch überlegen, es hängt ein bisschen ab vom Wind, weil so wie es jetzt ist, kann ich keinen super hohen Schnitt fahren.
Es war sehr viel Gegenwind in Schweden. Ich habe eigentlich in der Wetterprognose mir das angeschaut, da hat es ausgeschaut, als gäbe es Rückenwind. Die Realität war dann anders. Was auch ein totaler Unterschied war, in Norwegen hast du irgendwie Idylle, Landschaft, dünn besiedelt. Und in Schweden, die ersten Eindrücke waren IKEA, Einkaufszentrum, McDonald's, McDrive, viel Verkehr. Also das ist jetzt sicher nicht die Wahrheit, aber zumindest in meiner Empfindung hat sich das angefühlt, wie du fährst von einem Naturparadies in eine Wirtschaftsgroßmacht. Das war so das Erste, was ich mir gedacht habe.
Ja, liegt sicher auch an dem Abschnitt von Schweden, den da die Route halt gestreift hatte. Ich glaube, es gibt sicher sehr, sehr viele schöne und schönere Plätze in Schweden.
Ganz klar, ich meine, es ist Oslo, ist auch wahrscheinlich eine Wirtschaftsregion. Und ich bin ja dann halt quasi nach dieser kleinen Fähre direkt an der Küste gewesen, wo einfach viele große Städte sind nacheinander. Und es war trotzdem relativ schwer, ein Hotel zu finden für die Nacht. Ich habe dann ein einziges gefunden, was im richtigen Abstand irgendwie so 60, 70 Kilometer voraus auf meiner Route gelegen ist. Habe das über die Booking-App gebucht, habe dann angerufen, um zu sagen, bitte, ich komme später, bitte Schlüssel rauslegen und so. Meldet sich niemand. Da kommt der SMS-Retour, worum es geht, wer da anruft. Habe ich geschrieben, ich habe das Zimmer gebucht, bitte, ich komme später. Und er hat gesagt, naja, dieses Apartment gibt es nicht mehr, das ist geschlossen. Leider ist es immer noch auf Booking. Er hat es dort abgemeldet, aber Booking vermietet es weiterhin. Und es ist wirklich ein bisschen ein Problem, weil ich habe bis heute noch kein Geld zurückgekriegt. Das sind halt ein paar Probleme, wenn man über diese Plattformen bucht. Es kann passieren, dass man einfährt. Ich will nicht sagen, dass da Betrug dahinter steckt, aber einfach schlechte Kommunikation. Das Apartment gibt es nicht mehr, auf Booking gibt es immer noch. Du beschwerst dich dann, forderst dein Geld zurück, es meldet sich niemand. Zumindest hat derjenige mir per SMS geschrieben, ich habe jetzt gewusst, ich muss nochmal neu buchen, ne? Aber das Geld war natürlich jetzt unwiederbringlich weg. Und ich habe dann.
Ja, das ist halt mit diesen großen Firmen immer ein Problem. Also auch mit Mietautos oder Fluglinien. Dann muss man sich durch den KI-Assistenten durchwühlen. E-Mails werden komplett ignoriert, bis man irgendwann nach Stunden oder Tagen irgendwann einmal einen richtigen Menschen ans Telefon bekommt.
Ich weiß gar nicht, ob es das bei Booking überhaupt gibt, dass du da einen richtigen Menschen einmal zu sprechen kriegst. Auf jeden Fall habe ich da einen richtigen Menschen noch gefunden bei der nächsten Buchung. Das war so ein bisschen früher als gedacht. Aber trotzdem war super, da ist der Hotelmanager noch, hat auf mich gewartet, hat mir noch was zum Essen aufs Zimmer gebracht und hat sich dann kurz erkundigt, welches Radrennen das ist. Und dann habe ich ihm kurz erklärt, dass wahrscheinlich die nächsten Tage sein Zimmer immer wieder gebucht werden wird, weil alle die gleiche Route fahren werden. Dann hat er sich voll meine Challenge angeschaut, war sofort ein Fan und hat mir noch alles Gute gewünscht. Mhm. Ja, und dann habe ich doch noch ein gutes Zimmer gehabt.
Ja, sehr, sehr cool. Ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt, hin und wieder wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, so Visitenkarten dabei zu haben. Aber vielleicht mit einem QR-Code, wo das Rennen kurz erklärt wird. Ich glaube, der Jürgen hat es mal probiert beim Ram, oder? Dass er da zumindest irgendwie so eine Art Flyer hat und die begeisterten Leute dann irgendwie auf irgendeine Webseite stoßt, wo sie das Ram dann verfolgen können, weil es ja dann doch nicht immer so einfach ist.
Ja, es macht nochmal einen Unterschied, ob das Betreuerteam die Promotion Tour macht oder ob man selbst dann Flyer verteilt. Da würde mir ziemlich blöd vorkommen, ehrlich gesagt. Aber wenn man zum Beispiel das Rennen als entspanntere Tour fährt, ohne jetzt irgendwie Ambitionen auf Spitzenergebnisse, ist das vielleicht echt eine Idee, ja.
Und natürlich den Link zu Strava, damit wir alle auf Strava folgen. Also ja, vielleicht beim nächsten Rennen.
Das ist jetzt eine Frage an dich, weil du bist mehr auf Strava aktiv oder verfolgst mehr Leute auf Strava. Wie ist das eigentlich mit Hochladen während dem Rennen? Ist das absolut fein? Weil ich habe mir da immer gedacht, das ist, man entweder vielleicht nicht klug, wenn man jetzt wirklich um einen Sieg fahren möchte, dass man da sein, quasi wie es einem geht, wie sich die Leistung entwickelt, das würde ich jetzt nicht veröffentlichen wollen. Aber auch so wegen Routenplanung und so, das ist immer das große Geheimnis und dann werden da alle Details quasi schon veröffentlicht. Ist das gut so? Wie siehst du das?
Also ich sehe es unbedenklich, also weil das ist ja immer erst After the Fact. Also Strava wird die meisten, denen ich folge, machen es so in den Schlafpausen einfach auf Aktivität beenden und nach der Schlafpause die nächste starten. Also so einen komplett langen Pfeil über 5000 Kilometer wird schon lange nicht mehr gesehen. Das war früher öfter so, jetzt kaum mehr. Und alles, was ich auf Strava sehe, sehe ich ja auch auf Follow My Challenge. Und du kannst sowohl die Herzfrequenzdaten als auch die Leistungsdaten ausblenden. Das heißt, du musst es kaum sagen. Alles, was du siehst, sind Sachen, die du dann auf Follow My Challenge auch sehen würdest. Du siehst die Zeit in Bewegung, die Route und die Standzeit. Und die Strava-Höhenmeter, die sowieso irgendwas sind, mit denen fangst du eh nichts an. Also sehe ich unbedenklich und fürs Engagement ist es natürlich besser, wenn man 14 Files hat für 14 Tage, kann man 14 mal Likes abkrapschen oder Kudos im Vergleich zu einer, die ja dann, wenn sie hochladest, schon 14 Tage alt ist und wenn du nicht sofort volle Kudos kriegst, dann landet sie im Feed so weit unten, dass sie keiner mehr sieht. Also fürs Engagement ist es natürlich besser.
Ja, vor allem, wenn man
das so in Häppchen hochzuladen.
Ja, wenn man das wie du auf Strava ein bisschen pushen möchte. Mir ist es Strava nicht so wichtig, oder? Ich schaue da selbst gar nicht nach, was passiert. Aber ich verstehe es, ja. Und ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass man Dinge ausblenden kann, wenn man das möchte, ja.
Genau. Also es ist nichts anderes, wie während dem Rennen irgendwelche Stories zu posten, meiner Meinung nach.
Ja. Definitiv. Ich habe aber auch einmal eine Sprachnachricht geschickt in meine Gruppe. Wir haben es letztens schon kurz angesprochen, aber ich muss das jetzt einfach nochmal, das Thema nochmal hervorkratzen, weil es jetzt einfach perfekt dazu passt.
Grüß euch, guten Morgen. Boah, jetzt muss ich was Kulinarisches kurz erzählen. Gestern am Abend in Schweden hat es nirgends mehr was zum Essen gegeben. Es war nur Tankstellen mit Zapfsäule und Kartenlesegerät, aber nichts, kein Shop dabei. Es hat gleich in Schweden am Anfang ein paar so Einkaufscenter gegeben mit McDrive und so einem Blödsinn. Aber das habe ich auch nicht übers Herz gebracht, dass die heute noch keinen Bedarf gehabt. Und später war alles durch. Das Einzige, was ich offen gehabt habe, war ein Kebabstand. Und dann haben wir wirklich um 10:30 am Abend noch einen Dürüm gegönnt, was natürlich extrem geil ist zum Essen, wenn es da aus der Alufolie aufs Garmin und auf den Lenker abgetropft mit der fetten Soße, aber es war super. Und jetzt in der Früh, als ich schon sehnlichst gewartet habe, dass ich endlich eine Tankstelle finde oder einen Bäcker, irgendwie Kaffee und was zum Essen, habe ich jetzt wieder zwei Espresso eingekauft für den morgendlichen Turbo. Und der Flo Ich glaube, die Mutter aller Zimtschnecken hat alles gefunden. Wirklich. Nicht wie beim Ram. So, wo ein Gerät einen Kittel hat, weil es in Zucker, Glasur und Zimtsoße ertränkt ist, sondern leicht, fluffig, flaumig, guter Duft. Echt ein Traum.
Ja, also ich nehme an, es hat dir geschmeckt, das Dürüm, aber es kann kein gutes gewesen sein, weil wenn jemand die richtige Falt- und Roll- und Wickeltechnik kann, dann botzt nichts. Das ist ja das Feine am Dürüm, dass man sich eben nicht damit anbotzt.
Ja, ich bin nicht so der erfahrene Dürüm-Esser. Ich habe versucht, bei der Bestellung ihm zu erklären, bitte keine Alufolie, ich will nicht Müll durch die Gegend mitnehmen müssen. Und er hat mir dann irgendwie so, es war Englisch, war jetzt nicht so möglich, das war mehr so ein Mix aus irgendwelchen Sprachen. Er hat mir das irgendwie so mitgeteilt, die Folie ist essentiell, weil ohne Folie kommst du, quasi die Esstechnik funktioniert nur mit der Folie. Und ich war dann sehr froh, dass er darauf bestanden hat, mir die Folie mitzugeben, weil ohne Folie wäre es ein komplettes Desaster geworden. Also ich glaube, seine Wickeltechnik war schon okay, meine Esstechnik war eher blöd oder nicht so gut geübt.
Das war jetzt da schon nach der Schlafpause, oder?
Genau, das war das Frühstück. Wir haben über die Zimtschnecke letztes Mal ausführlich debattiert.
Ja.
Für mich war es die beste. Ich habe aber diese Ram-Zimtschnecken nie gegessen. Die kenne ich nur von dir und von Johnny.
Werbung.
Nach der Tour ist vor der Vuelta und nicht nur Tadej Pogacar, sondern auch du kannst zumindest teilweise beides machen. Und zwar mit unserem heutigen Trainingspartner Join.
Wir haben schon sehr oft erzählt, wie gut wir die Join Trainings-App finden, weil sie einfach durch KI-gestützte Lernmethoden dich immer besser kennenlernt. Deine Daten, deine Leistungswerte, deine Ziele, deinen Zeitplan. Und was mir auch besonders gut taugt, die App oder die Plattform entwickelt sich immer weiter. Sie bauen immer wieder Neuigkeiten ein, wie zum Beispiel, was heuer schon neu dazukommen ist der neue Startbildschirm, wo du alles direkt sofort im Blick hast, dein heutiges Workout, deine Woche, deinen Fortschritt. Dann ist der automatische Export dazugekommen, wo sofort mit Garmin, Wahoo, Zwift, was auch immer, deine Einheit synchronisiert wird. Dann hat es das Activity-Feedback gegeben, wo du quasi selber eintragen kannst, wie schwer sich die heutige Einheit angefühlt hat. Und jetzt für den August gibt es wieder was Neues.
Ja, und im August gibt es die Vuelta Challenge. Das sind 4 Workouts pro Woche der Vuelta. Das sind fixe Workouts, die so die Stages der Vuelta widerspiegeln. Und die kannst du dann nachfahren und dich messen.
Damit gibt's Grand Tour-Feeling direkt in deinem Trainingsplan. Ihr findet alle Infos unter join.cc/sitzfleisch und könnt dort auch die Trainings-App 30 Tage völlig kostenlos und unverbindlich testen.
Werbung Ende. Gut, also ist es jetzt schon so, du weißt jetzt schon, wann du ungefähr in den Häfen sein wirst. Also Malmö war dann schon klar, war weg, die fährt nur einmal am Tag zu Mittag, oder? 12 Uhr oder 13, irgendwie sowas. Das heißt, es war klar, es wird Trelleborg oder Istad. Was sind da die Abfahrtszeiten und wie ist der Unterschied kilometermäßig zu den zwei Häfen?
Es ist relativ wenig Unterschied. Malmö ist ein Stück früher. Man kann grob sagen, wenn du Malmö erreicht hättest, das hat nur der Robin erreicht und er hat als einziger sich gewagt, diesen Poker zu spielen. Du sparst du circa eine Stunde Vorzeit und zwischen Trelleborg und Ystad ist sehr, sehr wenig Unterschied. Also wirklich sehr wenig. Ich glaube 15 Kilometer Unterschied und du müsstest circa 30 bis 40 Kilometer davor dich spätestens entscheiden. Und dann ist Trelleborg etwas näher, Ystad ist um circa 15 Kilometer weiter. Müsste man bereits in Trelleborg angekommen, aber man hat die Fähre verpasst und müsste man unten dann an der Küste noch Ystad fahren, sind es 45 Kilometer. Das wäre natürlich unangenehm. Das war ungefähr so das Ding. Und es war dann eigentlich echt interessant, weil ich habe das auch im Vorfeld schon gesehen, es gibt Fähren, wo keine Vorräder transportiert werden. Zumindest laut Info. Es gibt halt diese Plattformen ferryhopper.com oder .de und directferries.com. Das ist quasi so allgemeine Plattform. Da findest du die verschiedenen Fährlinien, die verschiedenen Häfen. Nur da werden nicht alle angezeigt und manche werden halt einfach so angezeigt, dass keine Fahrräder mittransportiert werden. Du kannst dann auch noch bei den Fährlinien direkt auf den Website schauen. Da findest du teilweise noch eine Fähre, die auf den Plattformen nicht zu sehen ist. Und ich habe mir halt nur diese Fähren herausgesucht, wo Fahrräder transportiert werden. Und bin dann aber mir nicht sicher gewesen, ob das so in die Legende ist, ob es nicht vielleicht einfach besser ist, hinzufahren und darauf zu hoffen, dass man trotzdem mit dem Fahrrad hin kann. Weil die Website ist nicht immer die hundertprozentige Wahrheit.
Ja, und das ist jetzt so ein Moment, der jetzt mir beim Dotwatchen und bei dir in der Gruppe folgen, einfach aufgefallen ist, wo ich sehe, also wie sehr der Strasser jetzt dieses Ultracycling Intus hat. Und ich denke, vor 4-5 Jahren hättest du das nicht riskiert, wenn im Internet steht, diese Fähre nimmt keine Fahrräder mit. Und in Ister, 2 Stunden später, da ist eine Fähre, da steht im Internet, Fahrräder willkommen, dann wärst du halt gleich nach Ister gefahren und hättest nicht riskiert, nach Trelleborg zu fahren, um vielleicht auf Verdacht 2 Stunden früher auf der Fähre zu sein. Mit dem Risiko, dass wenn sie nicht mitnehmen, du 45 Kilometer der Küste entlang rüber, und das ist dann schon, also 45 Kilometer in 2 Stunden ist jetzt nicht unmöglich, aber da muss man dann schon ein bisschen hinhalten und braucht man schon ein bisschen einen Druck am Pedal.
Ja, ganz genau. Ich habe das eh einmal an euch quasi so als Update geschickt und habe das da ein bisschen durchgedacht und das hören wir uns jetzt auch noch an. Und ich denke, dann ist mit dem Einsteigen auf die Fähre werden wir dann die heutige Episode dann langsam beenden. Aber jetzt haben wir noch eine Sprachnachricht.
Mal sehr überlegt, GK, sinnloses Risiko ein und mache meistens irgendwie wenig Blödsinn, wenn es vermeiden lässt. Aber heute muss ich ein bisschen Risiko nehmen, weil auf der Webseite steht Trelleborg 2030, keine Fahrräder. Üstadt 22:45 Uhr, alles, auch Räder. Und ich probiere es jetzt trotzdem, ich fahre einfach nach Trelleborg. Weil im schlimmsten Fall, es geht sich jetzt ziemlich gut aus, weil ich heute so gut unterwegs bin. Und so Obi-Druck, ohne Krisen. Im blödesten Fall geht es wirklich nicht. Und dann muss ich halt 45 Kilometer umfahren nach Üstadt. Geht sich auch noch immer aus. Aber ich probiere es zumindest, weil ich glaube, vor mir der von Adort nach Trelleborg. Das heißt, die hätten das gleiche Schicksal, wenn wir dort nicht aufs Schiff auf dürfen. Aber ich würde meinen Arsch speisen, wenn ich jetzt direkt nach Ülstadt fahre und dann zuschaue, wie die ab Trelleborg mit der Fähre wegfahren. Weil dann hätte ich über 2 Stunden verschenkt. Deswegen hoffe ich, dass die Webseite von der Polska Ferry die gleichen Administratoren hat wie vom RAM. Weil sie schaut ungefähr gleich alt und scheiße aus. Und zum Beispiel gestern habe ich auf Booking.com ein Zimmer gebucht und dann habe ich angerufen und haben sie vorher gesagt, nein, das Zimmer gibt es schon lange nicht mehr. Booking oder einfach nur immer das Inserat drinnen. Das tut am Laden, ich muss was Neues suchen. Das heißt, selbst für Booking gibt es alte Infos auf der Webseite. Deswegen bitte drückt mir die Daumen, dass mein Radl in Trelleborg mitgenommen wird.
Ja, und vielleicht jemand, der die Trelleborg-Fähre auch noch erwischen hätte können. Und üblicherweise sehr viel auf sein Bauchgefühl hört. hat diesmal sehr, sehr früh entschieden, nach Istar zu fahren. Und das war der Robert Müller. Also da waren irgendwie die Rollen total vertauscht.
Es war lustig. Wir haben dann jetzt mittlerweile ein bisschen so hin und her geschrieben, jetzt wo der Robert im Ziel ist. Und er hat zum Beispiel gesagt, er hat sie geärgert, weil er war, ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Stunde so ungefähr hinter mir. Er hätte diese Trelleborg-Fähre auch erwischen können. Nur er hat eben genau diese Info von der Webseite quasi gesehen und ist deswegen schon zum anderen Hafen gefahren. Es war witzig. Und der Iberdor auf Platz 4, vor mir waren der Jocelyn und der Max Agu. Die sind nach Trelleborg gefahren. Knapp hinter mir der Nicolas Châtelet, glaube ich. Oder ungefähr auf gleicher Höhe. Er ist auch noch dorthin gefahren und am Hafen, wo er dann aber noch kurz nach mir oder kurz vor mir, weil ich habe dann echt noch ein Problem gehabt, die letzten Kilometer habe ich wirklich einen Unwetterregenguss erwischt. Es war brutal. Es hat zum Blitzen angefangen, zum Donnern angefangen. Ein paar Minuten später war wirklich stark Regen, aber das ist so schnell passiert, dass ich mir gedacht habe, soll ich jetzt stehen bleiben, soll ich irgendwo eine Bushaltestelle mich unterstellen? Und in dem Moment, wo man drüber nachdenkt, war es schon zu spät. Es hat gekracht, Windböen und ich war durchnass. Und dann habe ich mich noch für 5 Minuten untergestellt. Das war dann auch noch 10 Minuten vorbei. Und dann beim Weiterfahren waren so 2-3 Zentimeter hoch wirklich Wasser auf der Straße. Und da habe ich einen Defekt gehabt. Dann habe ich gemerkt, die Dichtmilch aus dem Tubeless-Reifen spritzt heraus und das dichtet nicht sofort, weil halt wahrscheinlich, ich weiß nicht, Flo, du hast jetzt schon länger Tubeless, ob, wenn du quasi wirklich im Wasser fährst bei starkem Regen, ob das Regenwasser die Tubeless-Milch vielleicht ein bisschen daran hindert, das Loch sofort zu dichten, oder ob es einfach ein blödes Loch war, was nicht sofort dichtet hat, egal vom Regen oder unabhängig vom Regen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, wir müssen kurz stehen bleiben. Habe den Reifen ein bisschen trocken gewischt, habe geschaut, dass das Loch nach unten geht, dass die Milch unten quasi beim Loch sich sammelt. Dann ein bisschen aufgepumpt, dann hat es einigermaßen gedichtet, aber nicht 100%. Und dann bin ich halt irgendwie echt noch ziemlich knapp zur Fähre hinkommen.
Ja, also das wäre auch mein Verdacht, dass das irgendwas mit dem ganz, ganz vielen Wasser zu tun hat. Oder es war einfach ein zu großes Loch, dass da das nicht sofort.
Es hat nicht so groß ausgeschaut, aber vielleicht gerade im falschen Winkel oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es dann nicht so aufpumpen, bis da einen gewissen Druck geht und wenn man dann zu viel aufpumpt hat, das hat die Luft wieder rausgepfiffen. Aber ich habe mir gedacht, hey, ich fahre jetzt auf die Fähre, dann stelle ich das Rad hin, dass das Loch unten ist, dass die Milch unten sich sammelt und dann wird es noch in dieser Fährfahrt hoffentlich wieder passen.
Ja, und dann sind wir eigentlich eh auf der Fähre. Du wolltest die Episode beenden mit dieser Fährfahrt.
Ja, wir haben jetzt 1 Stunde 10. Die Fährfahrt, ich weiß nicht mehr wie viele Stunden, weil es ist ja bei unterschiedlichen Fähren und bei unterschiedlichen Häfen dauert die Fährfahrt zwischen 6, 6,5, 7, 7,5 Stunden, je nachdem. Und ich glaube, damit können wir heute Schluss machen in einigen Tagen. Es werden ziemlich genau 3 oder 4 Tage sein, kommt die nächste Episode und es wird dann wahrscheinlich schon die Abschlussepisode sein dieses Mal, weil es
nicht mehr weitergegangen ist.
Weil es dann nicht mehr weitergegangen ist, aber es ist noch weitergegangen und das besprechen wir nächstes Mal.